FiPod, ein philosophischer Podcast.
Hier ist André im Studio Berlin und das ist unser Podcast.
Und hier ist die Franzi und ich bin heute zu Gast bei André.
Heute bei mir zu Gast ist eine Person, die gerne in der Natur ist, die sehr, sehr gut malen kann, sehr wundervollen veganen Kuchen backen kann und sehr Psychologie interessiert ist. Willkommen, Franzi.
Hallo, André. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, erzähl mal was über dich.
Ja, also ich würde sagen, dass ich auch sehr, dass mir die Umwelt früher sehr wichtig war, dass ich da früher sehr viel gemacht habe zu und mich jetzt so in letzter Zeit einfach auch mehr mit Psychologie auseinandersetze, weil ich auch das Studium halt angefangen habe. Ich bin jetzt gerade im zweiten Semester an der MHB in Neuruppin. Das ist so eine Hochschule, die ein bisschen praktisch orientiert ist. Und mir gefällt es echt gut und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich durch viele Aktivitäten, die ich früher gemacht habe, im Umweltbereich, dass es mir zwar wichtig ist, so ein bisschen was für die Umwelt zu tun, deswegen bin ich auch oder lebe ich auch vegan, auch einfach wegen den Tierrechtsaspekten, aber dass Psychologie so das ist, was ich für mich beruflich sehe. Genau, in meiner Freizeit bin ich einfach gerne in der Natur, bewege mich gerne, tanze gerne, singe oder male und treffe mich einfach auch gerne mit Freunden und rede einfach auch gerne mit Freunden irgendwie viel über Sachen, ja, die mich so interessieren gerade.
Ja, das sind doch schöne Sachen. Also das mit dem Tanzen und Malen mache ich auch gern mit. Einmal aufwärmen, bitte. Ja, dann fangen wir es mal einfach an, Franzi, bezüglich künstlicher Intelligenz. Du darfst ein Haushaltsgerät auswählen, das in deinem Haus wohnt, das jetzt plötzlich intelligent ist und mit dir sprechen kann. Welches Haushaltsgerät würdest du auswählen?
Also welche ich jetzt künstliche Intelligenz sozusagen geben würde.
Genau.
Okay. Ja, ich glaube, ja, ich würde vielleicht ein Musikinstrument nehmen, wenn das zählt, so eine Gitarre.
Das wäre schlau. Weißt du, was ich nehmen würde? Hm? Ich glaube, ich würde eine Bratpfanne nehmen.
Und die kann sich dann so selber kochen?
Also, das wäre gut, weil ich kann dann die Bratpfanne fragen, ob das Essen schon fertig ist oder ob ich noch ein bisschen heißer stellen muss. Und die Bratpfanne ist schlau genug, um zu sagen, ja, André, also das Essen hier, das hast du jetzt schon ruiniert. Also kannst eigentlich neu anfangen. Ja.
Und das würde sie dir dann einfach so mitteilen, die Bratpfanne?
Also wenn sie schlau ist, könnte sie das machen.
Und wie würde es dann funktionieren? Hättest du dann so ein Gerät oder...
Ich glaube, die Bratpfanne würde einfach spüren, wie heiß sie ist und sie würde...
Sie würde sozusagen gar nicht... du würdest einfach merken, oh, die Bratpfanne ist bei null wieder angekommen, das Essen ist wohl fertig.
Ja, quasi. Also halt, ich stelle die Bratpfanne einfach hin, tue dann das Essen rein und dann drehe ich einfach hoch die Hitze und die Bratpfanne schreit, ah, das ist zu heiß, komm her, du Vollidiot. Und dann mache ich die Hitze ein bisschen runter und dann, naja, jetzt wo ich drüber nachdenke, stelle ich mir das ziemlich nervig vor, wenn die Bratpfanne mich die ganze Zeit anmeckert beim Kochen.
Vielleicht könnte die Bratpfanne das hier selber regulieren.
Oh, das wäre wirklich intelligent.
Der Fall. Südkorea. 2020. Die Mutter Jang Ji-sung hat eine Wiedervereinigung mit ihrer verstorbenen Tochter, Nae-yeon, 7 Jahre alt. Sie ist 2017 an einer Blutkrankheit gestorben. Und die Wiedervereinigung wird möglich mit Hilfe von VR-Technologie. Man hat nämlich Nae-yeon nachmodelliert, 3D. Man hat ein Kind genommen, die Bewegung nachgetrackt, damit die Person sich natürlich bewegt. Der Mutter hat man ein VR-Headset gegeben, damit sie die Tochter wiedersehen kann. Mit Hilfe von Fotos wurde das alte Gesicht nachmodelliert und das alles wird gezeigt in der Doku Meeting You des Senders NBC. Menschen denken oft, dass Technologie etwas Kaltes ist. Wir wollten unseren Teil beitragen, zu zeigen, dass Technologie das Herz erwärmen und wohltun kann, wenn man sie für Menschen einsetzt. Das war gerade ein Zitat von Direktor Lee Hyo-suk, der Direktor der Vive Studios. Dieses ganze Spiel konnte auch der Rest der Familie beobachten, nämlich über einen Fernseher, der die Mutter gezeigt hat, in dieser VR-Welt mit der VR-Tochter, wie sie noch ein letztes Mal sich verabschieden konnten. Und alle waren zu Tränen gerührt.
Also ich finde, auf der einen Seite kann ich total verstehen, dass der Wunsch besteht, in manchen Fällen sich nochmal mit der Person scheinbar wirklich zu unterhalten. Gerade wenn man so eine Brille aufzieht, ist es ja wirklich eine... Ja, man möchte mal wirklich tatsächlich eine... Könnte so in der Realität auch stattfinden, diese Interaktion. gerade in den Fällen, wo man sich halt nicht richtig verabschieden konnte, könnte das tatsächlich sinnvoll sein, um sozusagen abzuschließen oder sich vor Augen zu führen, dass der Mensch an einem besseren Ort ist, gerade wie bei diesem Fall, dass man halt die Mutter hat dann nochmal auch gesehen, wie die Tochter sozusagen im Himmel lebt und es war dann, sah aus ein bisschen wie ihr Kinderzimmer. Und so in der Richtung könnte ich mir das schon vorstellen, dass es tatsächlich psychologisch auch sinnvoll sein kann. Ich glaube aber auch, dass es da Gefahren gibt, weil auf der einen Seite die Technologie natürlich auf private Infos der Person zugreifen müsste eventuell. Und auch die praktische Umsetzung stelle ich mir halt ja ein bisschen schwierig vor, weil es natürlich auch die Gefahr gibt, dass die Menschen dann, ja, dass die Menschen gar nicht von der Person loskommen und immer wieder versuchen, in der virtuellen Reality mit der Person, also mit der verstorbenen Tochter zum Beispiel zu reden und nicht loskommen und sich nicht lösen, weil ja, es wird dann natürlich mit diesem Zwiespalt gespielt, dass die Person natürlich tot ist und jemand das eigentlich weiß vom Bewusstsein her. Vielleicht hat es aber noch nicht unterbewusst realisiert. Und ja, in der virtuellen Reality wird dann sozusagen irgendwie ein bisschen vorgegaukelt, als würde die Person noch leben. Ein bisschen weiß man natürlich, dass die Person tot ist, aber irgendwo ist dieses, ja, dieser Wunsch oder diese Hoffnung noch da, dass es natürlich vielleicht doch eine echte Interaktion sein könnte. Und mit diesem Zwiespalt, glaube ich, wird da, diesen nutzt man genau aus in diesem Fall.
Also in diesem Fall in Südkorea war es ja so, dass zwischen Tod und Wiedervereinigung 3 Jahre vergangen sind.
Ja.
Glaubst du, diese 3 Jahre waren eine gute Zeit oder hätte man das direkt nach dem Tod machen sollen oder vielleicht erst 5 Jahre später?
Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, woran die Tochter gestorben ist, aber ich glaube, dass der Zeitpunkt für jeden Menschen unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Phase des Trauerns der Mensch steckt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der letzte Kontakt von der Mutter zu der Tochter war, in welchem Rahmen sie dieses Angebot bekommen hat, es zu machen. Und ja, ich glaube aber, dass der Zeitpunkt für jeden Menschen unterschiedlich ist und dass es auf jeden Fall die Möglichkeit geben könnte, für jeden Menschen irgendwie abzuschließen. Oder ich glaube, dass es auf jeden Fall zuerst sinnvoll sein könnte, versuchen so abzuschließen, ohne diese virtuelle Reality.
Nach Angaben der Doku starb sie an einer Blutkrankheit. Mhm. Also war es wahrscheinlich ein Tod im Krankenhaus.
Ja.
Und kein plötzlicher Tod.
Ja.
Es gab aber auch viel Kritik bei der Doku. Mhm. Nämlich hauptsächlich, ob das eine gute Idee ist, weil stell dir mal vor, du wärst Elternteil und dein Kind stirbt. Und nach 3 Jahren siehst du das einfach wieder. Und es spricht quasi Sachen.
Ja.
Wovon du halt dir nicht sicher bist, ob es das Kind gesagt hätte oder das Team dahinter.
Ja.
Ist das pervers, eine tote Person quasi 3D zu modellieren und in einen digitalen Raum zu setzen?
Also, ich weiß jetzt nicht, was du mit pervers meinst, aber du meinst, ob es sozusagen nicht eigentlich unnatürlich ist.
Ob es quasi die Würde verletzt, der Verstorbenen oder der Hinterbliebenen.
Ich glaube, das schließt auch voll die Frage an, wie das die konkrete Umsetzung sozusagen stattfinden würde. Bräuchte man die Einwilligung von einer Person, die zum Beispiel stirbt? Ab welchem Alter kann man die Einwilligung geben? Ich glaube, da ist es schon total wichtig, dass man halt einfach, dass die Zustimmung der Person auf jeden Fall die Voraussetzung ist, dass man das machen kann. Aber dann sehe ich das nicht als problematisch, also diesen Aspekt jetzt als weniger problematisch an. Ich sehe eher den Aspekt ist problematisch an, was es mit der Person, wie du schon angesprochen hast, mit der Mutter zum Beispiel in dem Fall macht. Also wie es den Hinterbliebenen eigentlich damit geht, wenn diese Interaktion möglich gemacht wird und wie es den Hinterbliebenen damit gehen würde, wenn die Interaktion sich vielleicht auch doch dann nicht wirklich anfühlt wie eine echte Interaktion, sondern man irgendwo das Gespür hat oder irgendwie dann auch weiß, dass es gar nicht wirklich die Tochter gesagt hat, sondern das Team dahinter.
Ja, also sie hat in der Dokumentation die ganze Zeit gesagt, ich möchte dich noch einmal umarmen. Sie trug dabei Handschuhe, so VR-Handschuhe, damit sie quasi auch sehen kann, wo ihre Hände sind.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass diese VR-Handschuhe vielleicht ein haptisches Feedback hatten, dass quasi, wenn sie diese VR-Tochter anfasst, man etwas auf den Händen spürt. Ich fand das auch ein bisschen, ich sag mal, kritisch, weil man hat die Tochter Garten spielen sehen, dann wurde sie quasi hochgeflogen, wo sie quasi im Himmel in einem Kinderzimmer, in ihrem Kinderzimmer gespielt hat. Da war noch ein My Little Pony dabei. Das war zwar irgendwo niedlich, aber ich fand es kritisch in der Doku. Mhm. Da hat das Kind gesagt, wo warst du und vermisst du mich und ich bin müde. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Aussage ist, ja. Aber im Umgekehrten, gibt es überhaupt eine richtige Aussage, die man treffen kann, wenn du weißt, die Person ist tot? Ist da nicht irgendwie jeder Satz schmerzvoll?
Ich glaube schon. Ich glaube, was da versucht wurde, ist eben diesen Übergang zu finden, dass die Mutter, also es wurde natürlich nach mehreren Jahren, nach 3 Jahren gemacht, aber ich glaube, was hier versucht wurde, ist eben auf der einen Seite nicht zu versuchen, sozusagen die Tochter so darzustellen, als ob sie noch leben würde. Also es war bewusst eine Interaktion, in der die Tochter auch wusste, dass sie tot ist. Und ich glaube, in der Interaktion wurde halt versucht, dass sie, also ja, die Tochter hat dann auch irgendwie gesagt, du musst nicht traurig sein oder so. Und die Mutter hat gesagt, ja, ich habe dich einfach nur sehr lieb, wir vermissen dich nicht, wir haben dich einfach sehr lieb. Und auch, dass sie dann das Kinderzimmer von der Tochter im Himmel sieht, war natürlich total, ist auf der einen Seite total strange, finde ich so. Aber von der Idee her ist einfach für die Mutter, die Mutter sollte einfach das Gefühl bekommen, glaube ich, dass die Tochter an einem sicheren Ort ist. Mhm. Ich glaube, es kommt halt auch immer sehr darauf an, was genau die Person, die einen Angehörigen verloren hat, daran hindert, damit abzuschließen. Wie du meintest, auch wie der Tod ist.
Ja, und am Ende des Videos hat sie sich in einen weißen Schmetterling verwandelt und ist dann weggeflogen.
Ja.
Also sehr poetisch, aber glaubst du, das wäre konstruktiv, wenn du quasi nach 3 Jahren die Chance hast, wenn auch rudimentär, deine Tochter in einem VR-Headset zu sehen und nachdem sie sich verabschiedet, verwandelt sie sich in einen Schmetterling und fliegt weg? Ist das hilfreich oder hätte man das anders beenden sollen?
Ich glaube, dieses mit dem Schmetterling, dass sich die Tochter am Ende in den Schmetterling verwandelt, war sehr gut, weil der Schmetterling ist dann auf der Erde geblieben und ich finde es eine gute Metapher, damit aufzuhören, weil es auch friedlich ist und weil es total wichtig ist, dass es eben nicht so scheint, als ob man, ja, weil es sozusagen, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn die Person dann sich normal verabschiedet, man einfach immer wieder das Bedürfnis hat, dieses Erlebnis zu haben. Also ich finde es ein gutes Ende, weil klar verdeutlicht ist, dass es vielleicht wirklich die scheinbar letzte Scheininteraktion ist. Und der Schmetterling verdeutlicht, dass die Tochter jetzt einfach nicht mehr da ist. Anstatt, dass man die Tochter sozusagen künstlich wieder auferstehen lässt und sie gar nicht weiß, dass sie gestorben ist und die Interaktion dann...
Ja.
Also es kann natürlich auch was haben, dass man eine normale Interaktion hat, ohne dass die Tochter irgendwie mal das Kinderzimmer im Himmel sieht, weißt du? Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man eben das verdeutlicht, weil es ist ja, da glaube ich, kommen wir auch ein bisschen auf den Sinn dieser Technologie oder auf das, was eigentlich die Bedürfnisse der Menschen sind, die jemand verloren haben. Die sind natürlich total unterschiedlich, aber grundlegende Sachen ist halt immer, dass man nicht realisiert, dass jemand gestorben ist. Dass man das Gefühl hat, dass man der Person noch etwas gerne hätte sagen wollen und eben nicht zufrieden ist mit dem, wie das Ende, das eigene Ende mit der Person sozusagen war, wie die letzte Interaktion war. Und dass man vielleicht auch einfach den Angehörigen verloren hat, wo man gar nicht weiß, ist der gestorben, vielleicht ist er nur verschwunden oder jemand verloren hat, der in einem Unfall schwer verletzt wurde, den man dann auch nicht sehen konnte oder der so große Wunden hatte, dass man sich halt immer nur noch an dieses Bild der Person erinnert. Und in den Fällen, glaube ich, kann es sehr hilfreich sein, nochmal wirklich die Person in Virtual Reality zu sehen, wie sie war, zu realisieren, dass sie jetzt gestorben ist und einen friedlichen Abschluss sozusagen irgendwie für sich zu haben mit der Person.
Ja, da würde ich mitgehen. Also ein Schmetterling ist weitaus angenehmer als so manche Tode. Schön, dass du das ansprichst, dass die Technologie dem Menschen weiterhelfen sollte. Was ist, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und anstatt ein ganzes Team von Künstlern und Computerwissenschaftlern, die quasi einen Menschen wieder zum Leben erwecken, da stecken ja ganz viele Leute dahinter. Was ist, wenn wir diesen Prozess für alle zugänglich machen könnten, indem diese ganze schwere Arbeit von einem Gesicht drauf tun und eine Interaktion modellieren, von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird?
Konkret weitergedacht.
Stell dir eine Zukunft vor, in der eine KI in der Lage ist, aus deinen Daten oder aus der Information von dir, die wir zum Beispiel im Internet hinterlassen, auf WhatsApp-Chats, auf Instagram oder vielleicht sogar eine perfekte Kopie, je nachdem wie die Zukunft verläuft, eine KI, die aus deinen Daten ein künstliches Ich von dir erschafft, damit nach deinem Ableben dieses künstliche Ich mit den Hinterbliebenen reden kann, um quasi noch einen letzten Abschied zu machen. Der Tod kommt sehr plötzlich, der Tod kommt sehr spontan und häufig kommt der Tod auch nicht schön. Wäre es da eine gute psychologische Sache, wenn man quasi mit einer KI nachstellen könnte, ein letztes Gespräch mit der verstorbenen Person? Dazu erkläre ich, was die KI alles kann. Unter künstlicher Intelligenz versteht man quasi eine Intelligenz, die digital ist. Also kein Mensch, kein Kind, kein Lebewesen, sondern Computercode, meistens durch neuronale Netzwerke, bilden quasi eine denkende Entität, die man programmieren kann, die quasi erschaffen wurde und der man Aufgaben geben kann. Man unterscheidet da zwischen einer starken und einer schwachen künstlichen Intelligenz. Die schwache künstliche Intelligenz, die kennen wir schon heutzutage, die ist sehr, sehr intelligent auf einem ganz kleinen Teilgebiet, in dem sie gut ist. Zum Beispiel haben wir schon künstliche Intelligenzen, die richtig gut Schach spielen können. Es gab eine künstliche Intelligenz, die hat letztens den besten Go-Spieler besiegt. Aber auch in der Wissenschaft ist das nützlich, zum Beispiel in der Biologie. Bei Proteinfaltung wird künstliche Intelligenz benutzt, bei AlphaFold. Aber im Alltag ist es auch häufig so, dass eine starke KI hingegen wäre eine künstliche Intelligenz, die nicht nur auf einer Ebene richtig stark ist, sondern allgemein, also wirklich ein Bewusstsein entwickelt hat. So wie du und ich, die wirklich Gefühle verstehen kann, die wirklich Sachen verstehen kann, also nicht nur prozessieren, sondern auch wirklich quasi ununterscheidbar ist von einem Menschen. Dazu gibt es den Turing-Test. Da wird man einer KI und einem Menschen entgegengestellt, ohne dass man die Person sieht. Und man führt mit beiden Gesprächen. Und wenn man nicht sagen kann, welches von den beiden ist der Mensch und welches davon ist nur ein Computer, dann kann man von einer starken KI sprechen, weil sie quasi einen Menschen richtig abbilden kann.
Was ist das für ein Test? Also wo wird die durchgeführt? Das ist so der Test der Standardanwendung sozusagen, der als Standard angewendet wird, um zu schauen, ob eine KI sozusagen ihr Potenzial ausgeschöpft hat oder...
Also soweit ich weiß, gibt es auf der Welt noch keine starke KI.
Mhm.
Bis jetzt konnte man immer den Unterschied erkennen. Aber in der Zukunft kann es wirklich so sein, dass wenn man eine KI gerade programmiert hat, man dann einfach den Turing-Test macht und das verschiedenen Menschen darstellt.
Okay.
Der Kontext jetzt wäre, wir nutzen diese KI, stark oder schwach, und nutzen dann die Daten, die wir über Menschen haben, um daraus einen letzten Abschied zu machen. Was ist deine Meinung dazu?
Allgemein oder wenn ich das zum Beispiel persönlich für mich vorstellen, ob ich das für mich vorstellen könnte, in welchem Kontext?
Ich würde sagen, stell dir mal vor, du sitzt im Gremium, irgendeine Firma hat das jetzt entwickelt und bevor es jetzt in die Öffentlichkeit rausgehen darf, sitzt du im Gremium, um es zu regulieren oder ob zu entscheiden, ob es überhaupt durchgehen darf oder nicht. Was würdest du quasi tun? Würdest du diese KI-Möglichkeit für alle zugänglich rauslassen? Oder würdest du sagen, das müssen wir stark kontrollieren? Oder würdest du es sogar ganz verbieten?
Ah, interessant. Also ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal kurz die Vor- und Nachteile oder die Gefahren, die ich in dieser Technologie auch im spezifischen diesem Bereich sehe, erzählen. Und genau, also die Frage, also du hast jetzt gerade auch von diesem Verfahren der KI gesprochen und auch den Unterschied zu der Virtual Reality irgendwie dargestellt. Das Virtual Reality ist ja tatsächlich nur eine Interaktion, die möglich gemacht wurde bei der, also in Korea in dem Fall, von der Mutter mit ihrer verstorbenen Tochter, und KI wäre sozusagen dann allumfassender, wäre nicht von Menschen direkt sozusagen gesteuert.
Auch nicht geskriptet, ja.
Und hätte natürlich dadurch halt den Vorteil, dass es nicht so krass manipulierbar wäre, direkt von den Einzelmenschen, aber natürlich auf der größeren Ebene schon. Also es könnte natürlich schon irgendein Mensch den Computer hacken und das Ganze krass manipulieren. Und das sehe ich als eine Gefahr, dass sozusagen nicht dieser soziale Druck wie in diesem Team, der dieses Virtual Reality Verabschiedungsding gedreht hat, da ist ja der soziale Druck. Das heißt, wenn diese Interaktion sozusagen nicht angenehm und schön gewesen wäre, dann, ja, also hätten die, auch die Angehörigen der Frau, hätten die bestimmt was gesagt, versus bei Virtual Reality, bei KI gibt es ja keinen, den man richtig verantwortlich machen kann, für wie die Person dann in der virtuellen Reality erscheint. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, oder ja, sich zu fragen, in welchem Rahmen das geschehen könnte. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man die KI, dass man auch eine Brille aufsetzt und die Person dann in der KI, ja, sieht. Und dass man die Person auf dem Computer lädt. Und da sehe ich halt auch die Gefahr, dass man halt, ja, sozusagen immer den Zugang auf diese Person hat. Dass es nichts ist, was besonders ist, sondern dass man die Person sozusagen in seinen Alltag integriert und es nicht eine Verabschiedung der Verabschiedung dient, sondern eigentlich die Verabschiedung dadurch nur rausgezögert wird, weil man sich ja vorstellen könnte, dass es die Person sei. Also ich glaube, da ist es nochmal wichtig, was es mit dem Menschen machen würde und was die Bedürfnisse des Menschen sind, der jemanden verloren hat. Und ich glaube, ganz oft, wenn der Wunsch bestehen würde, das zu machen, sollte man eben auf jeden Fall überprüfen, welche Prozesse denn dieser Mensch schon durchgemacht hat im Trauerprozess, an welchem Punkt er ist.
Welche Trauerprozesse gibt es denn?
Also es gibt das Modell von Elisabeth Kübler-Ross. Das sind die 5 Phasen der, ja, des Sterbens eigentlich. Und es trifft sowohl, also trifft sowohl sozusagen bei dem Menschen ein, der eine Diagnose zum Beispiel bekommen hat, dass er stirbt oder dass er vermutlich in den nächsten 6 Monaten stirbt, als auch bei den Menschen, die jemanden verlieren. Und die Phasen, also mittlerweile weiß man auch, dass die Phasen eigentlich sich abwechseln können und gar nicht in dieser Reihenfolge unbedingt so bei jedem Menschen auftreten. Ich würde sie jetzt einfach mal unspezifisch nennen. Also es gibt die eine Phase, dass man halt etwas verleugnet, dass man eigentlich gar nicht wahrhaben will und sagt, okay, man ist gar nicht krank. Dann gibt es die Phase, dass man ja etwas, also in starke Depression verfällt, weil man jetzt angenommen hat, dass das ist, aber oder nicht angenommen, weil man halt realisiert, dass es wahr ist, dass die Diagnose sozusagen stattfindet, oder ist man realisiert, dass es wahr ist, dass jemand verstorben ist. Dann gibt es die Phase des Verhandelns, wo man sozusagen nach Auswegen sucht. Ach, vielleicht lebt die Person ja doch noch irgendwie. Ach, wenn ich jetzt die Augen ganz fest zumache, dann ist sie morgen vielleicht wieder da. Ja, und dann gibt es noch die Phase der Akzeptanz und der Trauer. Also nach dieser Verhandlungsphase kommt, glaube ich, auch die Phase der Trauer, dass man die Trauer wirklich verarbeitet. Weil es ist ein Unterschied zwischen dem, dass man machtlos gegenüber dem Geschehenen ist und sozusagen irgendwie gefühlt in eine Depression verfällt oder eine depressive Episode, und dem, dass man die Trauer wirklich zulässt und verarbeitet. Und dann irgendwann am Ende steht hoffentlich die Akzeptanz und das in Frieden sein mit dem, was geschehen ist, oder zumindest einigermaßen in Frieden sein.
In welcher Phase würdest du denn die KI einsetzen?
Also ich glaube, die Phasen wechseln sich ab, und ich glaube, was Menschen wirklich am meisten zu schaffen macht, ist nicht, wenn sie in dieser Trauerphase sind und weinen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Prozess, das ist die Phase, wo wir versuchen, die Menschen hinzuleiten, würde ich sagen, weil sie in dieser Phase wirklich abschließen können und Gefühle zulassen. Schlimm wird es, wenn die Menschen das von sich abspalten oder nicht wahrhaben wollen, weil sie dann sozusagen aktiv mit sehr viel Anstrengung auch versuchen, was zu verdrängen. Zum Beispiel zu verdrängen, dass die Person gestorben ist, oder immer und immer wieder, jetzt wenn man sich vorstellt, dass die Person im Unfall gestorben ist und man die Person dann noch gesehen hat, wie sie schwer verletzt im Krankenhaus liegt, wenn man dann immer und immer wieder diese Bilder vor Augen hat, ich glaube, das verhindert halt, dass man wirklich loslässt. Wenn man es nicht klar für sich bekommt, dass die Person wirklich gestorben ist und man irgendwie in Frieden damit leben kann, wie es geschehen ist. Und ich würde das dann in der Phase, also ich glaube, in manchen Fällen kann man gar nicht so diese Phase von diesen Phasen sprechen, weil die Person in so einem Schockzustand ist und einfach noch gar nicht in diesen Phasen angekommen ist. Also ich würde sagen, das würde ich in der ersten Phase verorten, in der Phase, dass man es verdrängt.
Also quasi ganz am Anfang.
Ja, genau. Ich würde es dann einsetzen, wenn die Person länger in dieser Phase ist und irgendwie etwas daran hindert, für sie wirklich in die Trauer zu kommen.
Dann würde ich jetzt ein Szenario vorschlagen. Diese KI-Technologie ist so allgegenwärtig, dass jedes Bestattungsunternehmen Möglichkeit dazu hat. Und nach einer Beerdigung, nach der Trauerrede, da hat man die Möglichkeit, in einen Raum zu gehen, in den Computerraum.
Ja.
Und man kann sich dann einen USB-Stick abziehen mit dieser KI, mit der Persönlichkeit der verstorbenen Person. Quasi wie Trauerfotos oder wie Erinnerungsfotos hätte man quasi dann ein Stück von dieser Person quasi übrig. Würdest du sagen, das wäre natürlich, weil so quasi wie der nächste Schritt vor Ernährungsfotos, weil stell dir mal vor 500 Jahren, wenn jemand gestorben ist, gab es gar nichts. Es gab keine Fotos, es gab keine Videos. Wenn die Person weg war, war sie weg. Und im schlimmsten Fall hast du ihr Gesicht nach ein paar Jahren schon vergessen oder den Klang der Stimme.
Ja.
Und die Person verschwindet ins Nichts. Und jetzt seit ungefähr 100 Jahren ist es möglich, dass wir Fotos machen, dass wir Videos machen. Jetzt auch seit 10 Jahren, dass wir WhatsApp-Chat-Verläufe haben. Man kann da immer nachgucken, was gesagt wurde. Quasi, wir hinterlassen immer mehr Spuren nach uns, auch wenn wir schon längst gestorben sind, auf die Hinterbliebene zurückgreifen können. Ob für Gutes oder für Schlechtes. Ich meine, Erinnerungsfotos können ja genauso verletzend sein.
Ja.
Würdest du sagen, der nächste Schritt wäre quasi ein Stück KI mit den Denkensmustern, mit den Verhaltensweisen der Person? Mhm. Oder würdest du sagen, das geht jetzt zu weit, das sollte nicht passieren? Also ja, wir sind wieder bei der Beerdigung und jeder kriegt einen USB-Stick. Mhm. Würdest du das für eine gute Idee halten?
Also das wäre sozusagen das Szenario, dass es möglich ist, ein gesamtes Upload des Gehirns, ein Screen des Gehirns sozusagen zu erstellen und in den USB-Stick zu packen.
Ja, wie ein Erinnerungsfoto.
Und
nur etwas krasser.
Das wäre sozusagen das, was am krassesten, der Extremfall sozusagen, dass das möglich wäre und dass jeder das mit nach Hause nehmen kann und frei zugänglich einen Zugang zu dem Gehirn sozusagen der anderen Person hat.
Ja, man könnte ja sagen, dass das Programm so designt ist, dass man es in einen Computer stecken kann oder ins Handy, aber nicht, dass man damit rumspielen kann. Also nicht, dass du quasi reingucken kannst, oh ja, das sind deine Erinnerungen, wie du 5 Jahre alt warst oder so, sondern wirklich nur mit der Person interagieren.
Ja, genau. Ja. Also ich sehe darin auf der einen Seite natürlich irgendwo das Verlockende, dass die Person selber bestimmen kann, in welchem Rahmen sie mit der Person interagiert, dass es für sie sich anfühlt, als ob das, ja, sie kann sich das selber aussuchen und dann gibt es der Person vielleicht auch wieder ein Stück Kontrolle zurück, wenn das nicht von anderen Leuten wieder kontrolliert wird, was die Person sagen würde. Ich glaube, da würden sich bei vielen Menschen auch irgendwas sträuben, weil sie wissen würden, das macht jetzt gerade der Mann da hinten am Computer irgendwie, dass er das Gesicht der Tochter modelliert oder so. Ich glaube, das wäre, hätte natürlich auf der einen Seite die Chance, dass es sich wirklich wie eine richtig gute Interaktion anfühlen würde. Und auf der anderen Seite die Gefahr, dass die Menschen vielleicht gar nicht loskämen von der Person. Da müsste man sich auch fragen, was genau in die künstliche Intelligenz so eingespeist wird. Also wird die immer geupdatet mit neuesten Sachen, die passieren? Weil es ist ja eigentlich schon so, dass ein Mensch, das Konzept des Menschseins auch ist, dass der Körper und der Geist miteinander verbunden sind und es eins ist. Und man mit dem Körper auch Empfindungen der Umwelt auf sich einwirken lässt. Und
ich würde da sagen, um das zu konkretisieren, lassen wir doch die KI updaten. Angenommen, du gehst jedes Jahr mit deinem Freund auf das neue Fußballspiel Hertha gegen Union. Das Schrecklichste ist passiert und dein Freund ist gestorben. Aber du weißt, ihr geht jedes Jahr dahin.
Mhm.
Was ist, wenn du dann zum nächsten Spiel einfach dein Smartphone mitnimmst mit der KI drauf und ihr guckt beide quasi das Fußballspiel und du weißt, okay, ich erlebe diesen Moment noch einmal mit dieser Person. Und die KI, wird dann quasi geupdatet und sieht, ah ja, ich bin gerade wieder auf dem Fußballspiel, das fand ich ja sehr toll. Oder wenn man zum Beispiel endlich diesen Spanienurlaub mit der Partnerin machen kann, den man immer vorhatte, aber nie gemacht hat, bis es dann zu spät war. Wenn man jetzt das Geld gespart hat und jetzt quasi mit seinem Handy endlich an der Küste ist und noch einen letzten Moment teilt. Sagen wir mal, diese KI wäre so designed, dass man nur einen letzten Moment haben kann.
Mhm.
Sie kann geupdatet werden, aber sie kann nur einmal benutzt werden. Wäre das eine gute Sache? Du hast so quasi gezielt mit dem USB-Stick nach Hause gehst und weißt, okay, ich kann den einmal benutzen. Ich will jetzt einen schönen Moment haben. Jetzt gehe ich endlich nach Australien, nach IS Rock und mach das. Oder jetzt gehe ich endlich zur Dönerbude und mach das.
Ja.
Wäre das eine Option? Weil dann würdest du ja quasi nicht mit der KI leben, weil du weißt, du hast nur ein einziges Mal.
Also man würde sozusagen programmieren, dass sich das gesamte USB-Stick oder die Daten selber löschen nach einer Interaktion.
Könnte man machen.
Vielleicht nach einer Stunde oder so. Okay, ich frage mich bei dieser ganzen Technologie, empfindet der Mensch, also hat der Mensch Eigenimpulse oder reagiert er nur? Weil wie kann ein Mensch, also das ist auch so ein bisschen die Frage, wie kann ein Mensch so einen eigenen Impulse haben, wenn er gar nicht mit dem Körper in der realen Welt verankert ist? Also ist es dann einfach nur ein Abbild der Vergangenheit?
Also es wäre quasi eine künstliche Intelligenz, also ein, sagen wir mal, denkende Entität, die quasi Gespräche führen kann und alles, aber mit dem Profil der verstorbenen Person. Also zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ich wärst, das war ein seltsamer Satz, wenn die KI zum Beispiel ich wäre, ja, würde die zum Beispiel plötzlich anfangen, dass sie Lust auf Döner hat und dann seltsame Sachen sagen, wie zum Beispiel, hättest du lieber Pizzadöner oder Dönerpizza? Und sowas halt, dass ja, die KI quasi Impulse rekonstruiert aus der Vergangenheit und interpoliert in die Zukunft.
Okay, ja, ganz verstehe ich das noch nicht, wie es technisch funktionieren soll, aber ja, okay, also das heißt, man nimmt vergangene Impulse aus den vergangenen Interaktionen und tut sie in die Zukunft projizieren mit den Infos, die vielleicht notwendig wären.
Genau, mit den Inputs, die KI quasi sieht. Also wenn die KI angeschaltet ist, kann sie ja sehen, oh, ich bin gerade in einem Raum voller Geburtstagsgeschenke. Ja, dann verhalte ich mich so, als ob es ein Geburtstag wäre.
Ja, okay. Ah, ich glaube, also, ja, ich glaube, vielleicht, es wäre auf jeden Fall besser, wenn man so programmiert, dass es nur eine Interaktion geben könnte, weil wirklich die Gefahr halt einfach zu groß ist, dass man sonst halt nicht loskommt von dem virtuellen Menschen, der aber nicht wirklich, es ist nicht ein Mensch, der noch lebt auf der Erde und der mir Sachen über sein Leben erzählen kann. Und das ist ja auch das, was eine Interaktion so wertvoll macht, dass sozusagen ich interagiere mit einem anderen Wesen, der ein ganz anderes Bewusstsein hat, der ein ganz anderes Leben führt. Und wenn er jetzt gar nicht mehr in diesem Leben ist, würde ich immer mit einer vergangenen Person reden auch irgendwie. Und eine künstliche Intelligenz kann auch einfach gar nicht so das Wesen des Menschen so krass erfassen. Ist es wirklich so bedeutsam, wie jemand irgendwas sagt? Also ich verstehe natürlich den Wunsch dahinter, aber ich glaube, das ist einfach zu weit gehen würde, wenn man sich auf die Dauer vorgaukeln würde, dass es immer noch der Mensch ist. Und diese Gefahr besteht natürlich nicht, wenn man halt das so programmieren würde, die ganze Sache, dass es nur eine Interaktion geben kann. Also das sehe ich als besseres Konzept. Da ist natürlich aber auch wieder die Gefahr, dass man dann das Gefühl hat, oh, nach einer Stunde löscht er sich selber. Man hat aber im letzten Moment nur was Blödes gesagt oder so. Da kann man sich ja wieder fragen. Ja, und gleichzeitig, wenn es sich nicht selber löscht und es nur eine Interaktion ist, glaube ich, könnte es auch schwer fallen, die zu beenden. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es vielleicht ein Konzept sein könnte, dass man halt so einen Zeitrahmen festlegt, in der die Interaktion sein könnte. Und dann, ja, wird sozusagen 10 Minuten, bevor die Interaktion zu Ende ist, nochmal gesagt, okay, in 10 Minuten ist die Interaktion zu Ende, dass man das irgendwie so programmiert, dass es so wie so ein richtiges Treffen ist, wo man sich nochmal echt verabschieden könnte.
Glaubst du, es wäre notwendig, dass bei diesen Treffen immer ein psychologischer Berater dabei ist? Oder allgemein, sollten wir da Ärzte und Psychologen und Therapeuten mit einbeziehen, dass man quasi nur Zugriff auf die KI hat, wenn man quasi ein Stück Papier hat, das sagt, ja, ich bin berechtigt dazu? Oder ist es das Recht von jeder hinterbliebenen Person, diese KI zu haben, ohne diese Umwege über Psychologie?
Ah, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist immer, dass die verstorbene Person zugestimmt hat und dass die Technologie in einem Rahmen stattfinden kann, die, nochmal, wenn man dazu wirklich Studien durchgeführt hat, für den Menschen, der jemanden verloren hat, auch Zwecke erfüllt, die erfüllt werden sollen. Auf der einen Seite hat ja jeder auch WhatsApp-Verläufe und wieso spricht dann das dagegen, dass jeder diese Möglichkeit bekommt, so einen Stick von seinem Bestatter irgendwie mitzunehmen? Und gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es ja natürlich genau sowas wie Chat-Verläufe gibt, wo man sich nochmal irgendwie an die Person erinnern kann und es natürlich viele Methoden gibt, um eine Person loszulassen und dieses KI eben wirklich die Person nicht zurückholt. Das ist sozusagen, wird nur gemacht für das eigene Gefühl und ich glaube, viele Menschen oder ich glaube, dass es auch die Möglichkeit gibt, abzuschließen mit etwas, ohne diese künstliche Intelligenz zu benutzen. Und da würde ich das bevorzugen, weil ich glaube, jeden Schritt, den man dahin geht, dass man eine Person versucht, wieder künstlich am Leben zu halten oder die sozusagen mit dem Tod verhandelt, ist wieder ein Schritt in die Richtung, dass man den Tod nicht akzeptiert und dass der Tod ist eigentlich das Natürlichste auch, was es gibt. Und ich glaube, dass es nur dafür beschränkt eingesetzt werden sollte. Also in dem Fall wirklich, es sehr sinnvoll ist, wenn ein Gutachten erstellt werden würde. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, in welchem Rahmen. Plätze in Therapeuten, also bei Psychotherapeuten sind total begrenzt. Viele Menschen haben gar nicht den Zugang darauf. Und da muss man ja sicher auch bedenken, dass es Menschen sein müssten, die dann überhaupt die Einstellung haben, dass die Therapie sinnvoll ist. Ja, also ich glaube, allgemein würde es total helfen, wenn Menschen jemand verloren haben und sie nicht gut damit abschließen können, dass sie in eine Trauerbegleitung, in eine Selbsthilfegruppe für trauernde Menschen gehen, dass sie zur Therapie gehen, wenn noch was aufzuarbeiten ist. Und ich glaube, in dem Rahmen könnte man das einsetzen.
Wie wäre es denn bei Menschen, dessen Lebenserwartung nicht mehr so lange ist? Mhm. Also beispielsweise ein Ehepaar, sehr lange zusammen, sind schon bei ihrer Diamanthochzeit, eins der Partner stirbt. Ja. Das ist ja dann häufig so, dass der andere Partner einfach auch stirbt, also nach ein paar Jahren danach.
Ja.
Ich meine, diese Last, dieses Gefühl, du hast dein Leben mit einer anderen Person geteilt und dann ist die weg und du weißt, du bist selber alt und du wirst auch nicht mehr lange haben.
Ja.
Wäre es dort okay, wenn man sagt, die Person darf quasi als KI weiterleben, solange der Partner noch da ist oder die Partnerin dort mit ihr Zeit verbringt, im Wissen, dass es vielleicht nicht gut ist, weil man weiß ja, okay, ja, die Person kann nicht abschließen, aber mit dem Hintergrundwissen auch, dass man weiß, es wird nicht mehr lange sein, ja, den schönen Moment will ich noch gönnen. Wäre das okay?
Also, du sprichst ja auch gerade an, dass man sozusagen unterschiedliche, also dass es ganz viele unterschiedliche Fälle gibt und in dem Fall sozusagen, wenn man weiß, dass jemand schon sehr bald auch sterben wird und dieser Tod des Partners einfach etwas ist, womit er wahrscheinlich auch in seinem Leben nicht mehr abschließen könnte.
Genau.
Dass es dann vielleicht eine Möglichkeit wäre, ihm nochmal einen schönen Moment mit dem Partner zu oder der Partnerin zu ermöglichen. Anscheinend oder einfach das Gefühl zu geben, dass er nicht alleine ist. So. Und das sehe ich schon. Da könnte ich mir das tatsächlich eher am ehesten noch vorstellen, weil es da eben nicht mehr der Zustand ist, dass die Person damit abschließen kann, in dem Zeitraum, die der Person noch gegeben ist, und dass die Person sozusagen daran gehindert werden würde, wenn sie den Partner auf dem USB-Stick sozusagen, die künstliche Intelligenz, irgendwie, wenn sie immer mit scheinbar interagieren könnte mit dem Partner und die Person, also ich könnte mir vorstellen, dass das die Person eher isoliert, die Frau, also und wie, was du ansprichst, ist ja der Fall, dass die Person eh schon isoliert ist und vielleicht nur noch 3 Wochen lebt oder ein Jahr. Ich glaube, in dem Fall könnte ich mir das vorstellen und gleichzeitig finde ich, es ist also auch eine große Gefahr, diese Technologie anzubieten, weil ich glaube, jemand, der sich darauf einlässt, in der Situation, dass er jemand verloren hat, ist sich gar nicht so bewusst, welche Gefahren es gibt. Ich glaube, in der Not, dass man jemand verloren hat und man würde ihn wiedersehen können, würde die allermeisten Menschen das machen, ohne sich bewusst zu sein, welche Sachen sich daraus entwickeln können. Und es kann natürlich aber auch sein, dass man halt die Person in eine Lage bringt, dass es fast schon der Partner fast schon abhängig wird von diesem USB, von dieser anderen virtuellen Person.
Siehst du darin eine Gefahr?
Ja, auf jeden Fall, weil, also schon, weil man ja auch sich nicht mal wirklich ganz sicher sein kann, ob das wirklich die Person ist, könnte man natürlich auch denken, dass es wirklich die Person ist. Und wenn man den USB-Stick wegschmeißt, oder da würde man die Person ja löschen, töten. Also ich glaube, besteht schon die Gefahr, dass es sozusagen, dass man es irgendwann nicht mehr so ganz klar kriegt für sich und ja.
Wie wäre denn eine dystopische Zukunft, in der diese USB-Sticks quasi...
Das Schlimmste, was passieren könnte in dem Gesamten?
Ja, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es wäre ja schrecklich, wenn die, sagen wir mal, verstorbene Tochter in dem USB-Stick mit dir jetzt am Esstisch sitzt und du genießt so ein paar Momente. Mhm. Und dann sagt sie plötzlich, ja, also das Essen schmeckt mir nicht so sehr, aber ich hätte gern das Müsli von Nestle, das wäre doch wundervoll, lass uns das doch einkaufen.
Oh Gott,
also quasi, dass quasi Werbung über die Stimme der toten Person gesprochen wird. Oder im anderen Fall politische Propaganda, wähle zum Beispiel Trump oder so.
Also du sprichst jetzt gerade diesen Bereich der Manipulation an, dass sozusagen die KI manipuliert wird, ja, eventuell von den Menschen, die irgendwie die KI herstellt oder die irgendwie diese Technologie sozusagen irgendwie vermarkten oder aber auch einfach, dass die gehackt wird und...
Ja, man ist ja sehr vulnerabel, also man hat eine geliebte Person verloren und man hat die Chance nochmal mit ihr zu reden und dann sagt sie plötzlich Sachen, die seltsam vorkommen, aber in der Verzweiflung ist man vielleicht gewillt, alles für die Person zu machen.
Das könnte, also da sehe ich auch eine Gefahr darin, dass man sozusagen sehr krass manipulieren kann, weil es eben so eine Situation ist, in der man eigentlich einen friedlichen letzten Kontakt haben möchte und dass sie sehr anfällig ist dafür, dass er dann doch nicht so schön ist und im schlimmsten Fall, dass der letzte Kontakt dann halt irgendwie einem noch mehr aufwühlt, weil die Person irgendwas gesagt hat, was sie eigentlich in echt gar nicht gesagt hat, nur weil es gehackt wurde oder trotzdem irgendwas sagt und es dann trotzdem keine wirklich ganz befriedigende Interaktion ist halt. Also ich sehe darin auch eine Gefahr. Ja, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich, dass Menschen sich nicht losreißen können.
Und in welchem Film hast du das wieder gesehen? Tote Menschen als KI wieder auferstehen lassen, das ist kein ganz neues Konzept. Das gab es schon in verschiedenen Medien, zum Beispiel in Black Mirror. Da haben wir uns die Folge angeschaut, Black Museum, in Staffel 4, die letzte Folge. Darin geht es um verschiedene Geschichten, aber eine zentrale Geschichte davon ist eine Frau, die ihren Vater wieder besucht. Jedoch ist der Vater zu Tode verurteilt worden und schon vor Jahren gestorben. Aber kurz vor seinem Ableben hat man quasi mit einer Zukunftsmaschine das gesamte Bewusstsein digitalisieren können, quasi in eine KI. Dieses digitale Bewusstsein hat man dann quasi am Leben gelassen, und zwar in einem Museum, wo Leute die Person foltern konnten. Am Ende der Folge trifft die Tochter ihren, ich sag mal, KI-Vater, der da am Hinvegetieren ist, weil er richtig krass gefoltert wurde und war jetzt nicht wirklich produktiv für die Psyche, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist trotzdem eine Art, wie Hinterbliebenen mit der KI-Replika einer toten Person reden können. Franzi, du hast die Folge gesehen. Wie findest du die Darstellung davon, dass man quasi eine ganze Bewusstseinssache mit einem Computer digitalisieren kann?
Wie das sozusagen aufgemacht wurde, du ziehst jetzt genau auf diese, also auf den letzten Teil ab sozusagen.
Genau.
Ich finde es total interessant, aber ich hätte auch gar nicht, also ich, als ich diesen Menschen gesehen habe, habe ich auch gedacht, dass es wirklich ein Mensch ist und gar nicht, also ich finde, man kann schon eine sehr starke Täuschung damit erzeugen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein bisschen gefährlich, weil man ja dann irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es wirklich der Mensch oder ist es nicht der Mensch? Und was unterscheidet es denn dann von dem Menschen, wenn er so aussieht wie der Mensch und sich so verhält wie der Mensch? Ich meine, klar, fühlt es nicht der Mensch, aber also ich glaube, das ist einfach nur... Ja, ich finde, das ist eigentlich tatsächlich einfach sehr verwirrend für mich. Auch einfach dieses mir vorzustellen, was dann dieser Mensch ist oder das, was ich anschaue, was ist das dann? Und das finde ich ein bisschen, ja, das finde ich, trägt nicht gerade zur Klarheit bei.
Ja, das ist schon eine gute Frage, ob diese Entität, diese KI quasi weiterlebt oder nicht für die tote Person. In Black Mirror wirkte es ja sehr so, als ob die Person weiterleben würde. Da gab es ja in der Folge davor, also nicht in der Folge davor, in der Geschichte davor, die Option, dass eine Frau wurde von einem Auto getroffen und war danach in einem vegetativen Zustand. Und man konnte mit Hilfe einer KI, also man konnte ihr Bewusstsein kopieren, das dann digitalisieren und das dann in den Kopf einer anderen Person reinstecken.
Ja.
Und das quasi wie als zweite Stimme agiert. Da war es ja auch dargestellt worden, als ob die Person weiterleben würde, obwohl ja, die echte Person ja gestorben ist.
Und da frage ich mich wirklich, wenn ich mit der Person interagieren kann, wieso lebt sie denn nicht mehr? Und gleichzeitig so, was bringt es mir überhaupt, die Meinung oder die Einstellung oder diese das Bewusstsein von der Person in mir drin zu haben, wenn die Person es nicht erlebt? Also, was ist eigentlich der Sinn des Lebens so ein bisschen? Ist es nicht einfach das Fühlen und Erleben auch durch den eigenen Körper? Ist das nicht eigentlich auch das, was das Leben zum Leben macht? Also, ja, ich finde das Ganze, diese ganze Technologie hat natürlich eine große Faszination, löst die Menschen aus, aber ich glaube, dass sie auch viele Gefahren birgt.
Ja, Gefahren birgt sie auf jeden Fall. Es ist ja sehr leicht manipulierbar für Menschen, die tote Person einfach wieder zu hören und besonders in diesem perfekten Maß kopiert zu haben. Denn wenn man wirklich das gesamte Bewusstsein downloaden könnte und dann einfach kopiert, dann wäre ja, gäbe es ja mehrere Versionen von dir selbst, aber auch von deinen Geheimnissen, die du niemandem erzählt hast.
Stimmt, ja.
Könntest du dir vorstellen, dass das eine gute Sache wäre, wenn man das bei, ich sag mal, Menschen mit öffentlichem Interesse machen würde? Also zum Beispiel Michael Jackson tanzen lassen oder was weiß ich, vielleicht Hitler
oder aus einfach
Lehrzwecken?
Es wäre natürlich mega interessant, einfach mal das Bewusstsein von einem Politiker reinzuschauen. Auf der anderen Seite glaube ich, die Frage, die ich mir da auch stelle, tut das Bewusstsein dann, hat es die gleichen Impulskontrolle-Mechanismen wie der eigene Mensch? Weil ob ein Politiker sozusagen, was er erzählt und was er von sich preisgibt, ist genau ausgewertet und hängt auch sehr damit zusammen, wie er konditioniert wurde, wie sein, ja, wie stark er Impulse unterdrücken kann, wenn er zum Beispiel wütend wird. Und ist es dann im Computer genau auch abgebildet, sein Gehirnmechanismus, sein Gehirnbotenstoffwechsel? Das frage ich mich auch so ein bisschen. Also, wie ist dann wirklich nur das Wissen und die Interaktionsmechanismen in die Zukunft reinprojiziert oder sind alle Botenstoffmechanismen irgendwie im Computer abgebildet und simuliert?
Ich glaube, die werden simuliert, sodass es wirklich wie ein echter Mensch wäre.
Dann natürlich wäre es auch sehr interessant. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ich glaube, dass so ein Computerprogramm nie ganz so sein kann, wie du schon meintest. Es gibt bis jetzt auch keine richtig funktionierende, starke KI. Ich glaube, dass da immer Fehler auftauchen werden. Und gerade wenn es ein Menschen ist, dann kann man dem Menschen natürlich damit sehr stark schaden. Und ich glaube, das ist nicht so... Ich glaube, das ist einem von dem Grundziel irgendwie eher wegbringt. Weil durch die Interaktion mit dem Menschen beeinflusst du ja auch was bei dem Menschen. Beeinflusst du dann auch bei der KI irgendwas, wenn du mit dem simulierten Politiker sozusagen interagierst?
Ich glaube, die wird sich dran erinnern. In der Black Mirror-Folge konnte sich ja die Person dran erinnern. Da war es zum Beispiel so, dass häufig Rassisten vorbeigekommen sind, um die Person zu foltern. Und die KI hat gesagt, oh nein, nicht du schon wieder. Als ob sie sich wirklich dran erinnern könnte.
Ja. Und dann, also, dann glaube ich, ist es halt so, dann ist es wieder so eine zweite Version, weil der Mensch erlebt Interaktion, aber es ist nicht wirklich der Mensch. Also verändert sich das auch ständig. Also müsste man nach jeder Interaktion alles Gehörte löschen, aber in echt erlebt der Politiker ja auch Interaktion und verändert sich ständig. Also ich glaube, es würde einen Trugschluss bilden, weil es würde auch so das Bild geben, dass ein Mensch immer statisch ist, aber ein Mensch ist auch sehr zufällig durch das, was er erlebt. Also je nachdem, welche Stimmung ich habe, bin ich einfach anders und erzähle ich andere Sachen. Und ich glaube, das kann man nie so simulieren. Und was bringt es mir dann? Also ja, ich glaube, dass es einem wirklich wegführt von dem echten Menschen einfach eher, als dass es einem hinbringt.
Wie würdest du dir eine Gesellschaft vorstellen, in der das so einfach ist, wie mit dem Handy ein Foto zu machen? Wir konnten ja in der Folge sehen, dass die Person einfach aus der Hosentasche so ein Gerät
genommen hat.
Und genau.
Das Bewusstsein
genau
von dem einen Menschen in diesen Stick gezogen hat.
Genau, und damit quasi nach dem Tod der bösen Person, also dem Antagonisten in der Serie, quasi die dann zu foltern. So.
Ja.
Wäre das normal? Wäre das dystopisch? Ich meine, heute ist es ja auch möglich, dass ich einfach Fotos von Menschen machen kann in der S-Bahn, ohne dass die es wissen, was man natürlich nicht machen sollte. Also wie würdest du das finden, dass man das quasi immer machen kann? Frei zugänglich für alle.
Ich fände das total gruselig und ich fände, es wäre so eine große Gefahr, weil dann würde mein gesamtes Bewusstsein könnte analysiert werden. Wenn die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass man das machen kann, kann man natürlich auch bestimmt alle oder sehr viele Erlebnisse irgendwie rauskonstruieren, die dazu geführt haben, dass ich dieses Bewusstsein habe. Natürlich ist es nicht so, dass die Erlebnisse eins zu eins in mein Bewusstsein übergehen. Da kommt noch ganz viel dazu, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich bin als Mensch, wie mich Erlebnisse beeinflussen. Aber ich finde, das wäre schon sehr gefährlich, weil der Mensch sozusagen auf der einen Seite sehr platt dargestellt wird, ist aber nur das ist, was in seinem Gehirn ist. Und das stimmt natürlich nicht. Und auf der anderen Seite wäre es auch sehr komplex oder ich finde sehr gefährlich, weil man halt sehr viele Infos über den Menschen einfach haben könnte, aufdröseln könnte. Nicht unbedingt, um eine Simulation von den Menschen zu machen, weil das ist ja wieder das, was im Außen sozusagen sichtbar ist, wie in der realen Interaktion oder so ähnlich. Sondern es wäre auch so ein bisschen das, dass man halt reinschauen könnte in das, was in diesem Stick drin ist sozusagen und das vom Computer analysieren könnte. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es sehr Gefahren birgt, was, wenn man da irgendwas entdeckt, was einem, ja, also was ist, wenn man da Persönlichkeitszüge entdeckt, die man total gefährlich, also gefährlich empfindet, tut man den Menschen nicht dann auch irgendwie Unrecht? Also so in der Richtung.
Aus der Ich-Perspektive. Also wir haben jetzt so viel darüber geredet, über diese Möglichkeit, eine KI aus dir zu machen, damit man damit interagieren kann, wenn du gestorben bist. Oder auch die Möglichkeit, dass du mit einer KI reden kannst, falls einer deiner Ängsten gestorben ist. Jetzt würden mich zwei Fragen interessieren. Und die erste ist, würdest du mit einer KI reden wollen von einer verstorbenen Person? Würde dir das helfen? Würdest du einfach sagen, nee, ich will nicht? Wie würde es dir da persönlich gehen, Franzi?
Wenn ich jetzt so auf einen konkreten Sterbefall meiner Familie, Freundeskreis so schaue sozusagen oder grundsätzlich, also ich würde sagen, bisher hatte ich noch nicht dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich nicht richtig von der Person verabschieden konnte oder das Gefühl hatte, dass ich die letzte Begegnung gerne nochmal gehabt hätte. Also ich glaube nicht, dass ich das komplett ausschließen würde. Es kann auch sein, dass ich glaube, ich würde es für mich nur in Betracht ziehen in Fällen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht abschließen kann mit etwas und irgendwie schon versucht habe. in den Fällen, wo ich halt mir nicht, einfach nicht spüre, dass die Person gestorben ist, würde ich schon in Betracht ziehen, das so mit so einer Virtual Reality Brille, wie die Frau es gemacht hat. Wenn es diese Möglichkeit leicht zugänglich gäbe, glaube ich, würde ich das schon in Betracht ziehen. Aber ich glaube, ja, ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob es mir danach unbedingt besser gehen würde. Ja, ich glaube, ich bin mir da halt nicht so sicher, ob es mir danach besser gehen würde. Oder ob ich einfach unterbewusst wüsste, dass es nicht die Person ist. Und ja, wenn ich irgendwie ein schlechtes Gewissen haben würde, gegenüber, weil ich einen Streit hatte, würde ich, glaube ich, eher versuchen, nochmal einen Brief zu schreiben und den zu verbrennen. Mhm. Ich würde mich eher an sowas lehnen oder mit anderen Menschen über so, also über Sterbefälle reden und eher in eine Trauergruppe gehen als in die, also, ja. Und bei dir?
Also, ich würde sagen, ich würde das schon in Anspruch nehmen wollen. Je nachdem, wie sehr bekannt ich mit der Person bin. Mhm. Wenn es jetzt so ein Cousin 8. Grades ist, dann ist mir das irgendwie auch schon wieder egal. Aber wenn es jetzt mein Lebenspartner, Lebenspartnerin wäre oder meine Mutter oder so, jemand ganz Enges, ich glaube, da würde ich schon reden wollen. Andererseits denke ich mir, würde es mir nur oberflächlich helfen, weil ich dann tief im Inneren wüsste, okay, ich tue das gerade nur für mich selbst, die Person ist schon längst tot. Aber vielleicht kann es ja auch helfen. Oder würde ich wirklich davon gefangen werden und wissen, oh nein, ich will noch mehr mit der Person reden. Ich würde jetzt den ganzen Abend mit der Person reden wollen, auch wenn ich weiß, dass ich nur mit einem Haufen Einsen und Nullen rede. Also ich glaube, ich sehe da sehr viel Gefahr darin, aber ich glaube, ich habe da so eine Schwachstelle für. Ich würde auf jeden Fall mit der KI reden wollen.
Hast du diese Schwachstelle, weil du so interessiert bist an der Technologie und das schon faszinierend findest, oder?
Ich glaube, weil es einfach ein Wunderpunkt ist. Ich meine, wenn es eine wichtige Person in deinem Leben ist, ich glaube, ich würde alles tun, um noch einmal mit dir reden zu können.
Ja.
Auch wenn es quasi Fake-Reden ist. Also für mich würde es, glaube ich, die Welt bedeuten, nochmal die Stimme zu hören.
Ja. Und also du hast auch gerade diesen Punkt angesprochen. Glaubst du, dass es dir schwerfallen würde, loszulassen, wenn du die jetzt auf so einem USB-Stick bei dir hättest, die Person? Oder in welchem Rahmen glaubst du, wenn du jetzt so objektiv von außen betrachtest, wo die Situation jetzt noch nicht eingetreten ist, sag ich mal, akut gerade, wie würdest du das konzipieren, dass du nochmal mit der Person redest?
Ich glaube, ich würde den USB-Stick nicht zerstören, aber ich würde ihn auch nicht die ganze Zeit benutzen. Ich würde mir einfach einen Tag im Jahr aussuchen, wo ich nur mit dieser Person rede. Mhm. Und ich meine, es gibt ja nicht eine Seltenheit, dass man den Grabstein einer Person jährlich besucht und dort am Grabstein redet. Ich glaube, ich würde das einfach kombinieren. Ich würde zum Grabstein gehen und dann mein Handy rausholen, dann für diesen Moment den USB-Stick reinstecken und dann mit der Person reden.
Ja.
Aber mehr auch nicht. Und dann nach einem Jahr dann neue Updates und so erzählen, was gerade abgeht im Leben. Mhm. Ich glaube, so könnte ich das kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen wollen würde.
Ja.
Ich glaube immer, wenn ich Rat bräuchte oder so, aber...
Also du würdest die Person schon auch in gewissen Momenten in deinem Leben integriert halten dadurch?
Schon. Ich meine, das ist ja bei Grabsteinen nicht anders. Die besucht man ja auch. Mhm. Also manche tun es regelmäßig, manche hören irgendwann damit auf und haben dann abgeschlossen. Aber man kann ja auch abschließen und trotzdem die KI besuchen.
Ja. Glaubst du, es würde dir helfen, abzuschließen?
Ich glaube tatsächlich jein. Einerseits ja, weil ich ja quasi noch mehr Erinnerungsstücke an der Person habe, die wertvoll sind. Ich meine, wenn eine Person stirbt, wäre nicht das Erste, was ich tue, alle Bilder löschen. Also das wäre ja richtig dumm.
Ja.
Aber andererseits, ich glaube, bei diesem wunden Punkt würde ich schon eher glauben, dass die Person noch da wäre. Auch wenn ich tief weiß, dass es nur eine KI ist. Einfach das Gefühl wäre ein bisschen zu viel. Aber vielleicht bin ich ja, beziehungsweise sind wir als Gesellschaft eben noch nicht bereit dafür. Ich glaube, hätten wir jetzt einem Bauern aus dem Mittelalter jetzt die Chance gegeben, seine tote Frau auf WhatsApp-Audios, in Videos und in Fotos zu sehen. Ich glaube, der würde auch nicht drauf klarkommen und die ganze Zeit darüber...
Und die ganze Zeit vielleicht so versuchen zu interagieren, weil er hört ja die Stimme, also muss sie noch leben.
Ja, er hört noch die Stimme und sie bewegt sich ja in diesem Video und er kann ja den Chat lesen. Das muss sie doch sein, sie muss doch noch irgendwo sein. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln und mehr mit KIs im Alltag integriert werden, vielleicht ist das dann wirklich nur wie ein Erinnerungsfoto für uns, weil wir quasi entwickelt genug sind, um zu wissen, okay, das ist jetzt nur ein sehr, sehr teures Spielzeug.
Ja.
Dann wäre jetzt meine zweite Frage. Angenommen, das Tragischste der Welt würde passieren und du würdest sterben.
Mhm.
Würdest du denn wollen, dass man aus deinen Daten eine KI macht und den Hinterbliebenen überlässt. Glaubst du, das ist dein Recht?
Ah, du sprichst jetzt von KI und nicht von dem, dass man alles analysiert und daraus ein Algorithmus bildet, wie ich interagieren würde, sondern von der tiefgreifenderen Variante
sozusagen. Wir können ja mal beides durchspielen.
Also, kannst du vielleicht nochmal beides so erklären?
Also, das erste wäre, man nutzt all deine WhatsApp-Daten und deine Instagram-Daten, dein ganzes
Output sozusagen, was ihr euch nach draußen gegeben habt.
Genau, alle Daten, die über dich verfügbar sind, wirft das in eine KI rein und macht daraus ein Bewusstsein. Mhm. Und das zweite wäre, man würde jetzt einen Gehirnscan machen, wie in Black Mirror.
Was jetzt noch gar nicht möglich ist.
Genau, was jetzt noch gar nicht möglich ist. Und würde quasi deine gesamte Gedankenstruktur kopieren und quasi so ein Snapshot von deinem Gehirn machen.
Mhm. Boah, ich glaube, also ich würde mich schon sträuben, dass man alle meine WhatsApp-Verläufe irgendwie einscannt und daraus irgendwie analysiert, wie ich bin. Das fände ich schon schwierig. Und den Gehirnscan, glaube ich, fände ich noch schwieriger. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt gefragt werden würde und ich wüsste, dass ich sterben würde, würde ich nicht dem zustimmen. Also ich glaube, ich würde vielleicht, wenn es so eine Option gäbe, dem zustimmen, dass das gemacht wird, wenn meine Eltern das möchten, falls ich sterbe auf einem Wege des sehr, dass zum Beispiel einen unnatürlichen Tod sterbe, dass in dann das gemacht wird. Die Frage ist, ist mein Körper dann überhaupt auffindbar? Aber ich will jetzt gar nicht in so dramatische Szenen reinsteigen. Ich glaube, ich würde beim jetzigen Zeitpunkt nur unter der Bedingung, dass meine Eltern das unbedingt möchten, dazu stimmen. Aber ich glaube, dass ich im jetzigen Zeitpunkt das eher ablehnen würde. Und wenn ich wüsste, dass ich sterben würde, würde ich eher einen Abschiedsbrief schreiben. Und du?
Puh, also ich glaube, ich würde schon einwilligen. Ich sag's mal so. Also Privatsphäre ist wichtig und alles, aber ich glaube, es gibt jetzt nichts, was ich jetzt so dringend verheimlichen müsste. Da muss man auch bedenken, dass meine Internetpräsenz, die ist jetzt nicht sehr, ich sag mal, alles zeigend. Man zeigt ja nicht alles im Internet.
Ja.
Und ich glaube, wenn man daraus das rausnehmen würde, wäre es okay für mich.
Mhm.
Meine Frage dazu wäre, wie seltsam ich das finden würde. Nämlich, man könnte das ja schon heute machen, ohne KI, sondern mit einem Schauspieler. Man könnte ja auf eine Beerdigung jemanden einladen, der dann quasi so tut, als wäre er André. Und quasi, man gibt ihm ein Skript und man redet mit ihm und sagt, ja, André hatte immer diesen Witz gemacht mit Matt Eagle. Yeah. Dann mach mal. Und dann auf der Beerdigung bekommt er die Aufgabe, ja, tanz mal ein bisschen herum, benimm dich mal wie André und wir alle können so tun, als ob du André wärst und die letzten 5 Minuten mit dir haben. Aber du bist halt ein Schauspieler.
Ja. Yeah.
Und das würde ich jetzt schon eher nicht gut finden. Also, da ist jetzt die Frage, warum finde ich das jetzt bei einem Schauspieler nicht so gut, aber bei einer KI schon?
Die KI könnte ja auch manipuliert werden, die KI könntest du ja auch, würdest du gar nicht so reagieren, vielleicht hast du auch, gibt es auch andere Parameter, die wir noch gar nicht kennen, die unser Verhandeln beeinflussen, wie wir fühlen, unsere Einstellung, die ist vielleicht gar nicht so abgebildet in dem, wie wir uns verhalten haben, sondern es ist einfach der Wert, der dahinter steht. Würdest du dich dann wirklich identifizieren können mit der Person? Ist das wichtig? Geht es darum, wie sich die Angehörigen fühlen? Also ich glaube, das spielt da alles mit rein so ein bisschen. Und auch in welchem Rahmen man sich das vorstellen könnte und ob die Angehörigen sich das vorstellen könnten. Aber ist es dann so der Gedanke, dass deine Angehörigen das vielleicht mögen würden, nochmal sich mit der virtuellen Reality-Version von dir zu unterhalten? Oder auch der Gedanke, dass du es interessant fändest, wie du abgebildet werden würdest?
Ich würde es einfach als Möglichkeit offen lassen. Vielleicht ist es ja hilfreich. Da würde ich gerne als Einwerfer bringen. Es gab in einem Spider-Man-Comic tatsächlich sowas. Spider-Mans Onkel Ben, ist gestorben. Und Spider-Man findet das sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, natürlich. Mhm. Er wurde dann zu Spider-Man, hat dann die Welt gerettet, macht die ganzen Spider-Man-Sachen. Und Doctor Strange, einer der größten Magier auf der Erde, hat Spider-Man den Wunsch gegeben, also halt das Geschenk, dass er noch einmal mit seinem toten Onkel reden kann. Der wird so reingezaubert quasi. Und 5 Minuten hat er dann. Und Spider-Man nutzt diese 5 Minuten und redet sein Herz raus, erzählt, wie sein Leben war. Und der Onkel Ben, der sagt so Sachen wie, oh ja, ja, alles gut, alles toll. Ich wollte ja nur, dass du glücklich bist in deinem Leben.
Ja.
Und da denke ich mir, wenn Spider-Man danach so gut ging, dann würde ich das ja auch meinen Hinterbliebenen gönnen. Auch wenn ich vielleicht nicht so eine wichtige Person in deren Leben bin. Aber für meine Kinder würde ich das schon machen.
Bestimmt ist man für viele Menschen wichtige Person im Leben, ja.
Damit sind wir jetzt am Ende des Podcasts angekommen und ich bedanke mich herzlich bei meinem Gast Franziska.
Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Als Abschlussgedanke habe ich mir irgendwie noch gerade gedacht, wir haben jetzt ja ganz viel über mögliche Szenarien geredet, in welchen Fällen es vielleicht sinnvoll wäre, in welchen Bedingungen man KI einsetzen könnte, um ja den Tod eines geliebten Menschen irgendwie als betroffene Person halt zu verarbeiten zu können. Wir wissen aber einfach noch viel zu wenig und diese Technologie, dass man wirklich einen Upload vom Gehirn macht, ist auch irgendwie noch gar nicht so entwickelt. Genau, also kann man oder gibt es noch viel zu wenig Studien oder gar keine Studien darüber? Und kann ich mir jetzt noch gar nicht so eine richtige Meinung dazu irgendwie erlauben? Wobei ich einfach schon sagen muss, dass es irgendwie klar ist, dass bestehen darin und aber auch viele Gefahren, über die wir uns vielleicht jetzt alle noch gar nicht so richtig bewusst sind. Ja.
Ja, ich finde, da hast du viel Wahres gesagt und es gibt auch einen guten Anstoß, dass sich doch jeder darüber Gedanken macht, weil besser, wir denken uns jetzt drüber nach, wie wir agieren würden, falls diese Technologie zustande kommt,
ja,
als wenn plötzlich durch die Tür die tote Oma vorbeikommt und sagt, hallo, ich bin jetzt eine KI und rede mit dir. Das wäre doch ein bisschen zu plötzlich. Da wäre es doch gut, wenn wir uns alle Gedanken machen, ob wir das wirklich wollen würden und ob es wirklich eine gute Idee ist.
Abschluss.
Das war der Philosophie-Podcast der Humboldt-Universität.